Börsenradio Network AG. Das Börsenwetter.
Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann, Fondsinitiator Thomas Timmermann.
Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei TimInvest und dort für den TimInvest Europa Plus Fonds zuständig.
Und aus dem Börsenradiostudio meldet sich Peter Heinrich. Sag mal, Thomas, warum ist beim Erreichen der Analystenjahresziele, dieser ganzen Indexrekorde, immer noch so viel übrig vom Jahr?
Ja, das hatten wir uns schon fast nach einem Quartal schon gefragt. Da waren wir ja schon in der Nähe von den Ständen, die wir heute da sind. Ja, weil es einfach super gelaufen ist bis jetzt. Besser als erwartet. Und die Frage ist natürlich, kann man das auf das gesamte Jahr fortschreiben? Dann müsste man alles nochmal verdoppeln. Die Frage ist, ob man jetzt einen DAX dieses Jahr wirklich 23% zutraut oder einen Eurostoxx 50, 23%. Unmöglich ist es nicht. Die Trends sind alle intakt, aber es ist schon sportlich. Und dann ist die Frage, wenn das nicht das Endergebnis sein soll dieses Jahr, was macht denn die Börse den ganzen Sommer und den ganzen Herbst und im vierten Quartal?
Ja, vielleicht sogar die Rallye weiter. Also man kann ja ein bisschen träumen. Also was haben wir denn? Dow Jones 40.000 Rekordpunkte. Neue Rekorde beim Nasdaq 100 vor zwei Tagen. Vor einer Woche hatten wir einen DAX-Rekord. Nächster Halt im DAX wären dann 19.500. Man kann ein bisschen träumen. 19.999 im Dow Jones, dann vielleicht 4.444. Ja, man kann noch ein bisschen mehr träumen, sogar vom Eurostoxx mit 5.555 Punkten. Aber das ist genau der Punkt. Du sagtest, naja, ist verdammt schon gut gelaufen. Im Januar hätte ich gesagt, verrückt, das werden wir nie durchhalten. Jetzt würde ich mir überlegen, naja, warum nicht? Wäre doch möglich, DAX 20.000 Punkte in diesem Jahr.
Ja, absolut. Man darf ja auch nicht vergessen, der DAX ist ein Performance-Index. Im Moment werden die Dividenden gerade vorwiegend gezahlt. Das heißt, der DAX steigt alleine schon dadurch, dass die Dividenden reinvestiert werden, insbesondere im Vergleich zu den Kursindizes wie Eurostoxx 50 oder auch S&P 500. Aber wenn man sich mal die durchschnittliche Rendite des DAXes anschaut für 10 Jahre, dann sind wir jetzt bei 6,4%, im Eurostoxx 50 bei 8% und im Stoxx Europe 600 bei 7,6%. Und wenn man sich das Ganze auf 5 Jahre anschaut, sind wir bei DAX bei 7,7%. Also wenn man jetzt mal positiv denkt und sagt, der DAX, der müsste eigentlich so 10% im Jahr schaffen, dann merkt man schon einfach durch diese Betrachtung über längere Zeiträume, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist.
Also du hast ja auch einen Blog, den Tim-Blog. Ich finde auch deine Überschrift immer sehr schön und sehr kurz und sehr prägnant. Eine neue Überschrift könnte sein, Allzeithochernüchterung?
Wir hatten ja diesen tollen Start ins Jahr und dann hatten wir so eine Konsolidierung, die zum Glück nicht sich zu einer Korrektur ausgeweitet hat. Der Markt ist also zurückgekommen und hat richtig Schwung gehabt und hat das auch wieder sehr, sehr schnell, fast crashmäßig nach oben gemacht. Nur die neuen Levels, die wir erreicht haben, sind teilweise in manchen Indizes jetzt nicht mehr so toll gewesen. Also im Eurostoxx 50 zum Beispiel, der ja den europäischen Markt geführt hat Anfang des Jahres, haben wir das alte Hoch von 5.118 nicht mehr erreichen können. Liegt natürlich auch an den Dividenden, die zurzeit gezahlt werden. Allerdings hat es eine Verbesserung beim Stoxx Europe 600 gegeben. Das liegt vorwiegend übrigens an dem UK-Index, also dem FTSE 100, denn der hat es geschafft, nach oben auszubrechen. Erst jetzt, quasi im letzten Monat, Ende letzten Monats, war die ganze Zeit sehr, sehr schwach in der Performance dieses Jahr und hat es geschafft, jetzt nach oben loszulegen. Und das hat auch sich dann übertragen auf den Stoxx Europe 600. Also das Allzeithoch im breiteren Index Stoxx Europe 600, das ist eigentlich erst ganz frisch. Insofern bewegt sich was im Markt. Man könnte sogar sagen, es gibt so eine Art Sektorenrotation, also zum Beispiel Rohstoffe, Kupfer läuft ja sehr gut, kommen ein bisschen wieder mehr in den Fokus und teilweise auch die zweite Reihe.
Wenn man sich die Börse so aktuell betrachtet, das ist natürlich immer ein Zeitstempel. Jetzt könnte man sagen, die Stimmung auf dem Frankfurter Börsenparkett ist und bleibt auch vor den zwei wichtigsten Terminen in dieser Woche gut. Zuerst haben wir das Fed-Protokoll, dann die Nvidia-Zahlen. Ja, wo stehen wir denn jetzt aktuell an den Börsen? Und die ganze Welt schaut irgendwie auf Nvidia. Warum ist das so? Ist das nicht ein hohes Risiko? Eine Aktie und alle gucken drauf hin und davon könnte sogar die Stimmung an den Börsen abhängig sein?
Absolut. Ich würde sagen, die Nvidia-Zahlen sind auch viel wichtiger als das FED-Protokoll inzwischen. Nvidia hat einfach eine so gigantische Marktkapitalisierung. das, was immer da für Zahlen kommen, die Märkte und die Indizes bewegen werden. Die Indizes, die großen, die wir so betrachten, S&P 500, Nasdaq, sind ja alle marktkapitalisierungsgewichtet. Diese Aktie hat eine so hohe Marktkapitalisierung, dass was immer da passiert ist, auf den Index sofort durchschlagen wird. Und das spielt gerade in den US-Märkten, die ja auch neue Allzeithochs gemacht haben, du hast ja den Dow schon angesprochen, spielt das eine Rolle. Denn wenn man sich die Charts anschaut, dann sind die Allzeithochs, die neuen, jetzt nicht so wahnsinnig weit entfernt von den alten. Da ist der Schwung verloren gegangen. Und deswegen wäre es gut, wenn die Nvidia-Zahlen gut werden, weil dann könnte die Tech-Rally weitergehen in den USA. Und das könnte sich dann folgerichtig auch übertragen auf die anderen Märkte. Aber dieses Klumpenrisiko durch die Magnificent Seven oder im weiteren Kreis die Magnificent Ten, das ist auf jeden Fall da. Und heute Abend wird es Zahlen bei dem größten und wichtigsten Wert geben. Und hoffen wir mal, dass sie gut sind.
Ja, hoffen wir mal, dass es nicht ein Risiko, sogar ein hohes Risiko ist. Es gibt zwar Risiken, aber man könnte jetzt fragen, da gibt es eine ganze Reihe von Risiken, aber interessiert es die Börsen? Welche Risiken gibt es denn noch?
Die Risiken sind eigentlich unverändert. Also fangen wir an mit der Inflation. Heute Morgen gab es einen Dämpfer in der Zinsfantasie in den UK, in England. Und zwar ist die Inflation reingekommen mit 2,3%. Das ist eigentlich ein ganz niedriger, schöner Wert wieder. Aber erwartet war halt 2,1%. Und wenn man da in die Details reinschaut, dann sieht man, dass die Dienstleistungsinflation, also die Services Inflation, 5,9% war. Erwartet war 5,4%. Und wenn man sich die letzten US-Inflationszahlen anschaut, dann sieht man auch, dieser Dienstleistungssektor, der kommt nicht richtig runter. Aber was auch interessant ist, die Güterinflation, die ist in UK bereits schon negativ und auch in den USA. Was heißt das übertragen? Die Löhne gehen weiter hoch und das Lohnniveau bleibt sehr hoch. Aber an den Gütern merkt man, ursprünglich war ja die ganze Inflation eigentlich durch Güter und Energie getrieben, dass wir bereits schon quasi im rezessiven Bereich sind. Und da muss man sich schon Gedanken machen, wird es der Weltwirtschaft und der US-Wirtschaft wirklich weiter so gut gehen, wenn die Güterpreise inzwischen negativ sind? Und das Problem ist, wenn der Dienstleistungssektor nicht runterkommt, dann verzögern sich halt die Zinssenkungen. Bei der EZB, in der Eurozone wird ja im Juni eine Zinssenkung erwartet. Die scheint auch relativ sicher zu sein. Aber zum Beispiel die amerikanische Zinssenkung der Fed wurde immer weiter nach hinten geschoben und ist jetzt irgendwann in der zweiten Hälfte angesagt. Und das kann halt auch jetzt in UK zum Beispiel passieren. Also da muss man ein bisschen drauf achten, wenn die Effekte der starken Geldpolitik sich immer mehr auf die reale Wirtschaft quasi übertragen, aber gleichzeitig die Zinsen nicht runterkommen, weil zum Beispiel der Dienstleistungssektor die Inflation oben hält, dann gibt es natürlich auch mal wieder eine gewisse Risiko für die Wirtschaft.
Okay, von den Risiken zur anderen Seite, wo sind die Chancen?
Ja, die Chancen sind einfach, dass dieses Soft Landing Goldilocks-Szenario weitergeht, ne? Dass wir die Hype ausgelöst durch KI an der Technologiebörse in den USA, dass die weiter anhält. Letztendlich kann KI ja auch zu einer erhöhten Produktivität führen und auch für Wachstum sorgen. Das ist sicherlich positiv. Dann die EZB-Senkung hatte ich schon angesprochen. Die kommt wahrscheinlich im nächsten Juni. Dann wächst ja die Weltwirtschaft immer noch. Und auch bei den geopolitischen Konflikten, die uns ja weiterhin stark belasten, kann es ja auch mal eine positive Trendwende geben. Was auch interessant ist, hatten wir auch schon oft drüber gesprochen, Peter, ist China. Dort sind wir quasi am Ende des technischen Bärmarkts zurzeit angekommen. Dort hat es also einen Trendbruch des Bärmarkts nach oben gegeben, im breiten Index CSI 300, aber auch zum Beispiel in Hongkong. Und last not least, wenn man sich die Charts anguckt, sind wir in positiven Bulltrends drin. Also wir sind über der 100-Tage-Linie, über der 200-Tage-Linie und bewegen uns langsam nach oben, auch wenn wir jetzt ein bisschen an Dynamik verloren haben. Das sind eigentlich alles positive Punkte, die uns auch weiter begleiten können in den Sommer hinein. Und nachdem wir einen schwachen April hatten, wo wir ja konsolidiert haben, haben wir im Sell-in-May-Monat eigentlich eine super Performance. Also DAX month-to-date 4% im Plus.
Ja, den Spruch müsste man eigentlich umdefinieren statt Sell-in-May. Müsste heißen Buy-in-May, oder?
Absolut. Wobei ich eh von diesen Sprüchen nichts halte und auch vom Market-Timing nicht. Ich halte vielmehr was von den langfristigen Trends, die sich jeder anschauen kann. Und die sprechen eine klare Sprache zurzeit.
Okay, wenn es eine klare Sprache gibt, wie ist dann deine Strategie in deinem Fonds als Fondsadvisor?
Ja, wir sind immer noch voll abgesichert und wir ziehen diese Absicherung, die so 2-3% Abstand zum jetzigen Marktniveau haben im Stoxx Europe 600, sukzessive, diszipliniert jedes Prozent nach oben nach. Und das tun wir einfach, um die Rendite zu sichern, die wir bisher haben. Wir haben ja am Anfang des Interviews über DAX-Renditen über lange Zeit gesprochen. Also wir haben voll abgesicherten europäischen Aktienfonds, der jetzt 6,33% Rendite per annum haben seit Auflage. Da gilt es einfach darum, diese Rendite zu verteidigen. Es kann zum Beispiel heute Abend eine schlechte Nvidia-Zahl geben und es kann sein, dass wir morgen -2-3% eröffnen. Und die Frage ist, was ist dann mit der Rendite des Fonds? Die ist natürlich niedriger und die Absicherung sorgt einfach für Sicherheit nach unten. Trotzdem versuchen wir den Fonds natürlich nach wie vor nach oben offen zu haben. Die synthetische Aktienquote, die sich quasi aus dem Aktienbestand, der ist ja fast 95% des Fonds, abzüglich dem Einfluss der Absicherungsoptionen ergibt, ist immer noch leicht über 50%. Und wir rechnen auch damit, dass da wahrscheinlich die Börsen sich nicht nochmal verdoppeln werden dieses Jahr, wir längere Phasen auch so Hängepartien wieder bekommen werden, ähnlich wie im letzten Sommer. Und deswegen verkaufen wir nach wie vor kurzfristige Eurostoxx 50 Optionen immer auf Wochenbasis und rollen die weiter, um einfach Seitwärtsprämien zu generieren. Und wenn uns das gelingt, können wir die Absicherungskosten, die wir im Fonds natürlich laufend seit Auflage mit uns rumschleppen, können wir die halt senken oder im besten Fall sogar kompensieren. Insofern sind wir eigentlich gut im Moment unterwegs, sind sehr zufrieden auch mit der Börsenentwicklung, aber wir haben die Risiken im Griff. Diese Risiken werden nicht dazu führen, dass jetzt die Rendite im Fonds wieder total einbricht.
Thomas, danke.
Ich danke dir, Peter.
Das war Fondsinitiator Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblock.com mit 2M.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.